Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Das Strategiepapier aus Brüssel. Die EU-Regierungen wollen am Weltfinanzgipfel strengere Kontrollen verlangen. Der Rückgang der Arbeitsplätze in den USA stieg die Erwerbslosenquote auf 6,5%, so hoch war sie letztmals 1994. Und die amerikanische Autoindustrie bricht ein. Ford und GM melden Milliardenverluste. Weiter: Die neuen Kämpfe im Ostkongo. Die Rebellen unter Laurent Kunda rücken vor und morden weiter. Die Protestkundgebung in Georgien. Jetzt gehen die Menschen gegen Präsident Saakaschwili auf die Straße. Und später dann die schöne Erinnerung ans KZ. Wie Lili von Angeren in Auschwitz nicht ihr Leben, wohl aber ihr Herz verlor. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Roger Brändlin.
In Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf eine gemeinsame Position für den Weltfinanzgipfel nächste Woche in den USA geeinigt. EU-Ratspräsident Nicolas Sarkozy sagte nach dem Vorbereitungstreffen, man werde in Washington eine bessere Überwachung von Finanzinstituten, Hedgefonds und Ratingagenturen verlangen. Die Europäische Union wolle außerdem internationale Verhaltensregeln für Bankmanager und weltweit verbindliche Vorschriften für die Bilanzierung. Als eine weitere EU-Forderung erwähnte Sarkozy die Bekämpfung von Steueroasen. In den USA sind im Oktober deutlich mehr Stellen abgebaut worden, als Fachleute erwartet hatten. Insgesamt verschwanden 240.000 Jobs, wie das amerikanische Arbeitsministerium mitteilte. Gerechnet worden war mit einem Rückgang von 200.000 Stellen. Die Arbeitslosenquote stieg damit in den USA auf 6,5%, von 6,1% im September. Höher war sie seit 14 Jahren nicht mehr. Besonders betroffen sind junge Menschen. Jeder fünfte Jugendliche hat in den USA keine Arbeit und im Oktober stieg die Jugendarbeitslosigkeit erneut um 1,5 Prozentpunkte. Die Situation der amerikanischen Autoindustrie hat sich weiter verschlechtert. Bei Ford brach der Umsatz im dritten Quartal um über 20% ein. Es resultierte ein Verlust von knapp $3 Milliarden, wie Ford heute in Detroit bekannt gab. Nachdem Ford in den letzten Monaten schon tausende Arbeitsplätze abgebaut hat, will der Autobauer nun weitere 2.500 Stellen streichen. Und ähnlich sieht es auch bei General Motors aus. GM meldet einen Verlust von $2,5 Milliarden für das dritte Quartal. Der Umsatz sei um 13% eingebrochen. Als Grund nennen beide Unternehmen die Turbulenzen an den Börsen. In der Schweiz ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober auf gut 100.000 gestiegen. Die Arbeitslosenquote betrug damit 2,5%. Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft im SECO hat der Anstieg vor allem saisonale Gründe. Serge Geier vom SECO geht aber davon aus, dass sich die konjunkturelle Abschwächung in nächster Zeit stärker auf den Arbeitsmarkt auswirken wird.
Im Moment ist der Arbeitsmarkt noch sehr gut. Wir befürchten, dass die Abschwächung der Weltwirtschaft, die rapid vor sich geht, dass als erste Exportindustrie bereits jetzt die Abschwächung spürt in Form von rückläufigen Bestellungseingängen. Wir hoffen natürlich, dass in den Industriebetrieben womöglich auf Kurzarbeit zurückgegriffen wird, damit es möglichst nicht zu vielen Entlassungen kommt.
Dass Schweizer Unternehmen die Wirtschaftslage immer negativer beurteilen, bestätigt auch die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, die KOF. So zeigt eine Umfrage bei über 6.500 Schweizer Firmen, dass diese mit einer sinkenden Nachfrage rechnen. In der Westschweiz hat die Meldestelle für sexuelle Missbräuche im Kirchenbereich nach 9 Monaten Tätigkeit eine erste Bilanz gezogen. Sie berichtete von insgesamt 28 Meldungen. Davon sind die meisten Fälle aber verjährt oder die mutmaßlichen Täter sind bereits tot. Der angezeigte sexuelle Missbrauch reichte zum Teil 40 Jahre zurück. 2 aktuellere Fälle waren bereits vorher bekannt. Sie liegen nun bei der Justiz. Die sogenannte Kommission SOS Prävention war vom Freiburger Bischof Schönau eingesetzt worden. Melden können sich Personen, die von Priestern oder anderen kirchlichen Würdeträgern sexuell missbraucht wurden. Bundesrat Samuel Schmid geht es nach der Entfernung seiner Gallenblase gut, wie sein Departement das VBS mitteilte. Die rund einstündige Operation heute Morgen sei ohne Komplikationen verlaufen. Schmid werde das Spital voraussichtlich am Sonntag verlassen und die Arbeit in der ersten Hälfte der nächsten Woche wieder aufnehmen können. Der 61-jährige Bundesrat hatte sich am Mittwochabend mit Bauchschmerzen ins Spital begeben. Dort stellten die Ärzte eine Entzündung der Gallenblase fest. In Bern ist am Morgen ein Verwaltungsgebäude des Bundesamts für Bauten und Logistik geräumt worden. Dies nachdem Lösungsmitteldämpfe bei Angestellten zu Unwohlsein geführt hatten. Die Dämpfe waren laut dem Bundesamt bei Bauarbeiten entstanden. Eine Gefahr für die Gesundheit habe aber nicht bestanden. Das Gebäude, in dem 150 Personen arbeiten, soll über das Wochenende ausgelüftet werden. Im Kongo werden wieder mehr Kindersoldaten zwangsrekrutiert. Dies sagte eine UNO-Sprecherin in Genf. Rebellen trennten Kinder und Jugendliche gewaltsam von ihren Eltern, verschleppten sie und setzten sie als Soldaten im Krieg gegen die Regierungstruppen ein. Besonders in der ostkongolesischen Region Nord-Kivu sei die Situation besorgniserregend. Dort ist es erneut zu schweren Kämpfen gekommen. An einer internationalen Sonderkonferenz zur Lage in Kongo haben die Teilnehmer zu einem sofortigen Waffenstillstand aufgerufen. In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben sich mehr als 10.000 Personen zu einer Demonstration gegen Präsident Saakaschwili versammelt. Oppositionsführer Gacecilaze sagte, mit der Kundgebung beginne eine neue Protestwelle. Hauptforderung seien freie und gerechte Parlaments- und Präsidentenwahlen im nächsten Frühling. Bereits vor einem Jahr hatten in Georgien zehntausende Regierungsgegner gegen Saakaschwili demonstriert. Die Proteste wurden damals niedergeschlagen, es kam dann aber zu vorgezogenen Neuwahlen, die Saakaschwili gewann. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.008 Punkten plus 1,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.850 Punkten plus 1,8%. Der Euro wird zu einem Franken 50,21 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 17,84. Das Wetter am Wochenende. Morgen Samstag liegt im Mittelland zum Teil Nebel mit einer Obergrenze um 800 Meter. Je nach Region löst sich dieser später dann aber auf. Außerhalb des Nebels ist es zunächst vielerorts bewölkt, später scheint dann aber zeitweise die Sonne. Die Temperaturen erreichen in der ganzen Schweiz 10 bis 13 Grad. Am Sonntag liegt im Mittelland wieder Nebel. Dieser löst sich später wieder auf. Sonst ist es sonnig, besonders im Osten. Später ziehen wieder Wolken auf. Die Temperaturen steigen am Sonntag auf rund 12 Grad.
Kompass ausrichten in Brüssel. Die EU-Staaten müssen zusammenhalten, wollen sie am Finanzgipfel in Washington Stärke markieren. Kompromiss in Deutschland, eine etwas andere Art von Erbschaftsstreit. Eine ganze Stadt als Vertriebenenlager, der Augenzeugenbericht aus der ostkongolesischen Krisenregion. Dann merkwürdiges Gedenken an den Hitler-Fast-Attentäter Bavu, Entwirrung eines historischen Missverständnisses. Und 100 Jahre Arbeitgeberverband, Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte. Weiter die Liebesbank von Auschwitz. Mitten in der Todesmaschinerie der Nazis hing Lilli von Angernsimmel voller Geigen. Und jedem Kind seine Schule oder Schulen ohne Kinder. Das Thema freie Schulwahl polarisiert. Baselland als Beispiel, vielleicht für die ganze Schweiz. Dazu das Dossier nach 6:30. Während in Washington der nächste US-Präsident und sein Team erst noch einen Finanzminister ernennen müssen und über die künftige Finanzstrategie der USA brüten, ist auch Europa nicht untätig. In einer Woche schon sollen in der US-Hauptstadt mögliche internationale Antworten auf die Erschütterungen der Finanzwelt diskutiert werden. Und da sucht die EU nach einer gemeinsamen Strategie gegenüber den USA. In einem informellen Treffen bestimmten die 27 Staats- und Regierungschefs am Nachmittag ihre Stoßrichtung in einem gemeinsamen Papier. Ich bin nun verbunden mit Thomas Oberer, unserem Mann in Brüssel. Thomas Oberer, was sind denn die Kernpunkte dieser Einigung?
Es geht der EU vor allem darum, die Aufsicht über die Finanzindustrie zu verstärken und die Transparenz bei Bankgeschäften zu verbessern. Das heißt, wer im Finanzgeschäft mitmischt, soll in Zukunft besser kontrolliert werden. Von den Banken über Hedgefonds bis hin zu den Ratingsagenturen, ja, man denkt auch sogar schon an eine Art Verhaltenskodex für Bankmanager. Mit all dem hofft man, dass eine ähnlich große Finanzkrise wie die aktuelle in Zukunft verhindert werden kann oder dass sie zumindest rechtzeitig vorher erkannt werden kann. Dazu soll vor allem auch die Rolle des Internationalen Währungsfonds, des IWF, verstärkt werden. Er soll die Mittel für ein Frühwarnsystem bekommen und zu einer Art Wächter der globalen Finanzmärkte werden.
Nun gingen ja in den letzten Wochen die Meinungen der EU-Staaten auseinander bei der Frage, wie eng die internationale Zusammenarbeit bei den Weltfinanzen tatsächlich sein soll. Vor allem Frankreich und Deutschland lagen da weit auseinander. Wie einig waren Sie sich denn bei dieser Übereinkunft?
Ja, heute war man sich tatsächlich einig. Man habe eine gemeinsame Position, eine gemeinsame Marschrichtung. Das haben alle EU-Politiker zum Schluss betont. Denn nur wenn die EU nächste Woche am Finanzgipfel in Washington mit einer Stimme spreche, dann habe sie eben auch Gewicht. Es ging heute noch nicht darum, alle Details zu regeln. Es ging eher um die groben Leitlinien. Man kann vielleicht ein wenig überspitzt sagen, es war eine Art gewollte Unschärfe. Die Ideen sind zwar umfassend, aber eben noch nicht sehr konkret. Damit will die EU vermeiden, dass sie sich schon im Vornherein allen Verhandlungsspielraum nächste Woche verbaut. Man muss ja sehen, im Moment ist alles noch im Fluss. Die Ideen Europas, die müssen in den nächsten Tagen mit den USA, Indien, China und allen anderen wichtigen Wirtschaftsnationen, die nächste Woche dabei sind, erst so mal vorbesprochen werden.
In einer Woche, am 14. 15. November, findet also dieser Weltfinanzgipfel in Washington statt. Vieles ist noch im Fluss. Was erwartet aber die EU von diesem Treffen mit den USA?
Es war heute in Brüssel zu spüren, es sind sehr hohe Erwartungen. Das hat damit zu tun, dass die Finanzkrise, auch wenn dies vielleicht ein wenig absurd tönt, dass diese Finanzkrise das Gewicht Europas verstärkt hat. Denn es war die EU, die unter dem Krisenmanagement des aktuellen EU-Ratsvorsitzenden Sarkozy die Linien vorgegeben hat, wie eben diese Finanzkrise zu managen ist. Die USA und der Präsident Bush ist fast immer Europa dabei hinterhergehängt. Die EU reist also selbstbewusst nach Washington, sie erhofft sich endlich, wenigstens in Finanzfragen mit den USA auf gleicher Höhe, Augenhöhe mitreden zu können. Es müsse vorbei sein mit der US-Dominanz.
Europa hat dann Gewicht gewonnen, sagen Sie. Gleichzeitig stecken die USA ja mitten im Übergang. George W. Bush ist nicht mehr wirklich Präsident, Barack Obama noch nicht wirklich. Kann die EU diese Situation für sich nutzen? Kann sie davon profitieren?
Das erhofft man sich zumindest bei der EU, dass eben in dieser Art Vakuum in den USA die EU ihre eigenen Ideen besser durchbringen kann. Nicht zuletzt eben auch, weil man hofft, dass Obama offener ist für mehr Transparenz und mehr Aufsicht. Ob dies dann tatsächlich so sein wird, das muss sich dann sicherlich zuerst noch zeigen. Klar ist eben, wie gesagt, nächste Woche sitzt noch Präsident Bush am Verhandlungstisch, aber viel zu sagen hat er eben nicht mehr. Der neu gewählte Präsident Obama, der wird wahrscheinlich, so wie es heute geheißen hat, selber noch nicht dabei sein, aber sicherlich seine wichtigsten Finanz- und Wirtschaftsberater. Denn man muss sehen, das Treffen nächste Woche, das ist ja erst der Auftakt dazu, eben eine Art neue globale Finanzordnung zu gestalten. Abgeschlossen werden diese Verhandlungen frühestens nächstes Jahr, das heißt erst eben dann, wenn Barack Obama sein Amt angetreten hat.
Informationen direkt aus Brüssel von Thomas Oberer. Es war fast wie in einem klassischen Erbschaftsstreit. Zwei Jahre lang stritt die Große Koalition in Berlin darüber, wie Hinterlassenschaften gerecht verteilt werden können und sollen. Es ging dabei nicht um Großmutter Sparstrumpf, sondern um Grundsätzliches, die Erbschaftssteuer. Also darum, ob der Staat von Großmutter Sparstrumpf was abbekommen soll und wenn ja, wie viel. Aber ganz anders als in vielen familiären Erbschaftsstreitreihen gibt es in Deutschland einen Kompromiss. Ursula Hürzele.
Es ist das letzte große Reformprojekt, das die Regierung Merkel bis zu den Bundestagswahlen noch auf ihrer Liste hat. Und zeitweise sah es so aus, als ob sie darüber sogar stolpern könnte. Derart unversöhnlich nämlich standen sich Union und SPD gegenüber. Vor allem die CSU hätte die Erbschaftssteuer am liebsten ganz gestrichen, während die Sozialdemokraten besonders bei den Reichen gerne kräftiger als bisher zugelangt hätten. Jetzt also der Kompromiss, bei dem beide das Gesicht wahren können. Peter Struck, der Fraktionschef der SPD, erklärt es so.
Es war schwierig, weil nach wie vor wir die Sorge hatten, dass es doch Bestrebungen gerade im Bereich der CDU-CSU-Fraktionen gab, dass man vielleicht doch die Erbschaftssteuer ganz platzen würde. Aber ich bin sehr froh darüber, dass alle Beteiligten am Tisch der Meinung waren, wir müssen eine Erbschaftssteuer behalten.
Und mit der werden vor allem die engsten Verwandten gut leben können. So müssen künftig nämlich die hinterbliebenen Ehepartnerinnen oder Partner keine Erbschaftssteuern mehr bezahlen, falls sie in der bisherigen eigenen Immobilie wohnen bleiben. Dass dies unabhängig vom Wert gilt, also die teure Villa am Starnberger See genauso behandelt wird wie eine billige Wohnung an einer lauten Ausfallstraße, das findet nicht nur die Linkspartei ungerecht. Von einem Skandal spricht auch Renate Künast von den Grünen.
Unter der Führung von Horst Seehofer haben CSU, CDU und SPD sich jetzt zu Millionärsschützern gemacht.
Diesen Vorwurf weisen die Berliner Regierungspartner zurück. Spätestens dann, wenn das Haus nämlich an die Kinder vererbt werde, heißt es, würden größere Anwesen dann stärker als kleinere belastet. Eine gewisse Abstufung sieht das Gesetz auch bei der Weitergabe von Familienbetrieben vor. So sollen Erben künftig steuerfrei davonkommen, wenn sie die übernommene Firma mindestens 10 Jahre lang weiterführen und niemanden entlassen. Halten Sie diese Bedingungen weniger lang ein, ist eine anteilsmäßige Steuer fällig. Zu weltfremd sei das in einer sich rasch wandelnden Wirtschaft, sagt die FDP. Zu bürokratisch, meint Jürgen Rüttgers, der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
Ich halte das mit den vorhandenen Finanzämtern nicht für umsetzbar, das Gesetz.
Die Vertreter der Wirtschaftsverbände und Handwerkskammern sind da zuversichtlicher. Die meisten sind froh darüber, dass sie nach dem langen parteipolitischen Gezerre endlich wissen, woran sie sind. Ein Erfolg, sagt Peter Ramsauer von der CSU.
Das lange Ringen hat sich heute, glaube ich, gelohnt.
Genau besehen muss das neue Gesetz zwar erst noch beschlossen werden, doch die Mehrheit im Bundestag steht und auch der Bundesrat wird zustimmen. Die jährlich 4 Milliarden Euro aus der Erbschaftssteuer kommen nämlich den Ländern zugute. Ein willkommener Zustupf am Vorabend der erwarteten Rezession.
Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Und wieder erreichen uns Meldungen von fürchterlichen Gräueltaten an den Menschen im Osten von Kongo. Die Rebellen von Laurent Nkunda sollen in neue Regionen vorgestoßen sein und ein eigentliches Massaker an Zivilisten angerichtet haben. Genau zu Beginn einer Krisenkonferenz in Kenia, an der sich auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon um Vermittlung bemüht, sind die Kämpfe in der rohstoffreichen Region nun also wieder aufgeflammt. Hunderttausende sind auf der Flucht vor den mordenden Rebellen. Unser Afrika-Korrespondent Rudi Küng ist heute in der ostkongolesischen Krisenregion gelandet. Ich habe ihn vor der Sendung in Goma an der Grenze zu Ruanda erreicht und ihn gefragt, was er in der Stadt sehe.
Ich bin in einer Stadt gelandet, die in gewisser Weise unter Belagerung steht. Es ist eine sehr große Stadt mit regulären 600.000 bis 700.000 Einwohnern. Es ist alles heruntergekommen. Man spürt, dass hier seit Jahrzehnten nichts investiert worden ist. Und nun wird diese Stadt überschwemmt von Flüchtlingsmassen, von Vertriebenen, die hierher kommen, weil sie da in den Dörfern rundherum und ziemlich weit rundherum nicht mehr sein können, weil dort eben Krieg herrscht. Und sie haben hier zum Teil Aufnahme gefunden bei Bekannten, aber die meisten, Hunderttausende, die sind in Zelten, die sind in Hütten, die sind in Verschlägen, zum Teil unter ganz einfachen Konstruktionen mit Bananenblättern und alle haben zu wenig. Sie haben kaum Wasser, sie haben keine sanitären Anlagen und das Essen ist knapp, auch wenn hier die Hilfswerke ihr Bestes zu tun versuchen.
In diesen vertriebenen Lagern, die Sie eben beschrieben haben, wer sind die Leute und von wo genau kommen sie?
Das sind alles Menschen vom Land, von rundherum, von dieser Stadt. Sie sind schon seit längerer Zeit hier, weil es hat viele Phasen des Konfliktes hier gegeben. Diese Milizen, nicht nur Laurent und Kundas Milizen, sondern auch andere, die sind ja schon seit Jahren hier tätig. Und gewisse Lager bestehen hier schon, so sagt man mir, seit mindestens einem Jahr. Andere, die sind erst vor kurzem aufgestellt worden. Es sind alles Leute, die auf dem Land arbeiten, die dort ihre kleinen Felder haben, ihre Hütten haben, aber dort nicht mehr sein können. Die meisten wurden gewaltsam vertrieben. Viele haben auch einfach die Flucht ergriffen, weil sie Angst haben. Angst, getötet zu werden von diesen betrunkenen und mit Drogen vollgestopften Soldaten, von irgendwelchen Milizen.
Wir hören hier zum Teil davon, dass Lager leer seien. Wir hören auch, dass Flüchtlinge fliehen und nicht wissen, Vertriebene nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Das stimmt demnach nicht.
Das stimmt schon, weil wir reden hier von einem Gebiet, das sehr groß ist. Ich habe hier von der Region Goma gesprochen. Wenn wir uns aber weiter entfernen würden Richtung Norden und vielleicht 100 Kilometer weit gehen, da sind ja mittlerweile Städte, mehrere Ortschaften von Laurent Kundas Rebellen eingenommen worden. Und da gab es auch Vertriebenenlager und die wurden von UNO-Leuten eben leer aufgefunden. Das heißt, da sind zigtausende Menschen irgendwo herum und suchen Unterschlupf. Die haben es nicht bis Goma geschafft, ganz schlicht und einfach, weil es zu weit ist. Man wird wahrscheinlich erst in einiger Zeit wirklich ihr Drama kennenlernen.
Sie haben beschrieben, es fehle an allem in diesen vertriebenen Lagern in Goma. Gibt es denn Hilfsorganisationen, die noch tätig sind?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Hilfsorganisationen tätig sind. Sie waren geflohen vor rund einer Woche, als Nkunda gedroht hat, er würde Goma erobern. Wir sind alle wieder zurückgekommen. Es fehlt einfach an Nachschub, wenn man sich das überlegt. In der ganzen Region spricht man ja von einer Million Menschen, die eben diese Hilfe brauchen. Und da kann es nicht genug geben.
Erreichen denn die Hilfsorganisationen auch die Menschen in der Region?
Das ist ein Versuch, der unternommen wird, insbesondere von der UNO, zum Teil dann eben auch in Konvois, geschützt von Blauhelmsoldaten, schwer bewaffnet. Und es haben solche Konvois auch Ansammlungen von Vertriebenen weit außerhalb von Goma schon erreicht. Aber zum Teil hatten sie nicht das Richtige dabei. Sie hatten nicht wirklich Nahrung für die Leute dabei. Die Leute kann man nur schwer erreichen, auch deshalb, weil man ja dann in ein Feindesgebiet kommt. Aber die Anstrengungen sind tatsächlich unterwegs, eben auch diese Leute zu erreichen.
Jetzt ist der Konflikt eben wieder aufgeflammt. Es wird berichtet von Gräueltaten, von Massakern. Was bekommen Sie in Goma davon mit?
Da bekommt man alles mit hier, weil die Leute reden von nichts anderem. Ich zweifle selber nicht an Gräueltaten, dass eben diese Milizsoldaten sich schrecklich aufführen, dass sie Rache an der Bevölkerung nehmen für das, was auf dem Kampfesfeld passiert ist. Es ist einfach sehr schwierig, irgendetwas zu verifizieren, weil dieses Gebiet, das ist erstens ein sehr großes Gebiet und es ist ein gefährliches Gebiet.
Das war Rudi Küng aus Goma im Ostkongo. Bundespräsident Pascal Couchepin gedachte heute Maurice Bavaud, jenes Schweizers, der vor genau 70 Jahren in München auf einer Tribüne saß, mit der Absicht, den vorbeimarschierenden Adolf Hitler zu erschießen. Doch seine Waffe blieb in der Tasche. Die Gestapo fasste ihn später bei der Ausreise, er wurde zum Tode verurteilt und 3 Jahre später hingerichtet. Wenn heute aber ein Bundespräsident öffentlich an Bavaud denken will, sollte auch daran denken, wie die Schweizer Behörden damals seinen Fall behandelten, meint Urs Bruderer.
Pascal Couchepin gedachte in Form eines dürren schriftlichen Kommuniqués. Und lange nach Worten suchen musste er dafür nicht. Er schrieb vielmehr fast wörtlich ab, was der Bundesrat schon vor 10 Jahren zum möchtegern Hitler-Attentäter Maurice Bavaud schrieb. Und zwar in der Antwort auf eine einfache Anfrage des SP-Nationalrates Paul Rechsteiner. Rechsteiner hatte damals eine Rehabilitierung dieses, Zitat, «Schweizer Helden jener Zeit» gefordert. Von Rehabilitierung spricht heute niemand mehr. Und das mit Grund. Bavaud war kein Held. Er suchte Hitler zunächst vergeblich in Berlin, dann vergeblich in Berchtesgaden, absolvierte in einem deutschen Wald 25 Probeschüsse, ergatterte mit Glück eine Karte für die Tribüne in München und nahm dort Platz, nur um zu sehen, dass Hitler für sein Pistölchen 6,35 mm außer Reichweite war. Und so planlos sein Vorgehen, so wer war seine Motivation? Das hat der Historiker Klaus Urner gründlich aufgezeigt. Er zeichnet das Bild eines konservativ-katholischen Theologiestudenten mit den für sein Milieu typischen antisemitischen und antibolschewistischen Tendenzen. Wohl sagte Bavaud vor Gericht einmal, dass er mit seiner geplanten Tat der Menschheit und der gesamten Christenheit einen Dienst erweisen wollte. Doch die Quellen zeigen, dass er auch unter dem Einfluss eines Seminaristen handelte, der sich als Nachfolger des russischen Zaren ausgab und Hitler vorwarf, er sei zu friedliebend und würde davor zurückschrecken, Russland von den Kommunisten und den Juden zu befreien. Kein überlegter Tyrannenmörder lief da vor 70 Jahren in die Fänge der Gestapo, nein, eher ein Wehrkopf. Merkwürdig daher, dass Couchepin heute schreibt, wie der Bundesrat vor 10 Jahren, dass Bavaud unsere Anerkennung verdient habe, weil er das Verhängnis, das Hitler über die Welt brachte, vorausgeahnt haben soll. Merkwürdig auch das zerkniffene Schuldeingeständnis. Die Schweizer Behörden taten damals nicht nur zu wenig für Bavaud und das auch nicht nur aus heutiger Sicht, wie Couchepin schreibt. Sie taten schlicht nichts. Der Schweizer Gesandte in Berlin drückte sich sogar vor einem Besuch Bavauds im Gefängnis. Dabei kannte man in Bern die Hintergründe des Falles. Und man hätte den Deutschen wohl plausibel machen können, einen Wirrkopf wie Bavaud laufen zu lassen. Doch aus übertriebener Rücksicht auf die Beziehungen zum Deutschen Reich opferte die offizielle Schweiz einen verwirrten Theologiestudenten und Landsmann. Letztlich ist der Fall Bavaud ein weiteres Beispiel für die unrühmliche Rolle der offiziellen Schweiz in den 30er und 40er Jahren und ein weiteres Beispiel dafür, dass der Bundesrat auch 8 Jahre nach dem Bergier-Bericht die Dinge nicht klar sehen will und lieber zitiert, was er vor 10 Jahren schon sagte.
Das war die Einschätzung von Urs Bruderer. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit der Liebesbank in Auschwitz und der privaten und der öffentlichen Schulbank. Zuerst aber zum Schweizerischen Arbeitgeberverband. Was heute als starke Organisation der Patron daherkommt, war eigentlich vor 100 Jahren ein Schutzverband gegen die Aufmüpfigen, gegen die kämpferischen Arbeiter und die auftrumpfenden Gewerkschaften, die ständig irgendwo einen Streik organisierten. Erst das Friedensabkommen in der Metallindustrie 1937 weichte die verhärteten Fronten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf. Seither sprechen beide Parteien lieber von Sozialpartnerschaft als von Arbeitskampf. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Die Wirtschaft florierte, als Heinz Allensbach Anfang der 60er Jahre zum Arbeitgeberverband kam. Mit der Hochkonjunktur hatten sich die Beziehungen zwischen Gewerkschaften und Patrons entspannt. Konsensorientiertes Verhandeln prägte die Sozialpartnerschaft, erinnert sich der mittlerweile 80-Jährige.
Die Sozialpartnerschaft wurde ausgebaut. Es war auch sehr gut möglich, weil die Unternehmen bereit und in der Lage waren, den Arbeitnehmern auch die entsprechenden Anteile zukommen zu lassen, indem sie die Sozialwerke ausbauten, Pensionskassen ausbauten und den Teuerungsausgleich, darüber hinaus Reallohnverbesserungen gewähren konnten.
1974 kam der Ölschock. Die Schweiz glitt in eine schwere Wirtschaftskrise. Arbeitslosigkeit und Inflation belasteten die Sozialpartnerschaft, blickt der ehemalige Arbeitgeberverbandsdirektor Allensbach zurück.
Als die Unternehmen zunehmend in Schwierigkeiten gerieten, aufgrund der Rezession, da mussten die Unternehmen vorsichtiger sein und konnten nicht mehr wie üblich die zusätzlichen Leistungen gewähren. Das hat dann zum ersten Mal die Fronten etwas verhärtet.
Im Streit über Lohn- und Teuerungsausgleich verbissen sich beide Seiten ineinander. Bewegung schien nicht mehr möglich. Die sozialpartnerschaftlichen Strukturen waren verkrustet, als Hugo Fasel Mitte der 80er Jahre zum Christlich-Nationalen Gewerkschaftsbund kam.
Es gab keine neuen Themen. Auf Arbeitgeberseite hat man jedes neue Thema generell verweigert. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal über Teilzeitarbeit reden wollte. Ich erinnere mich daran, dass ich als junger Vater das Thema von Kinderkrippen thematisiert habe. Da habe ich mich schlichtweg lächerlich gemacht. Ich muss aber auch ehrlich eingestehen, das war teilweise auch bei uns in den Gewerkschaften nicht viel anders.
Nicht nur gesellschaftliche Veränderungen verpassten die Sozialpartner, auch auf neue Trends in der Wirtschaftswelt reagierten sie ungenügend. Beispielsweise darauf, dass der Dienstleistungssektor zusehends die Industrie verdrängte. In der Folge verloren Verbände und Gewerkschaften Einfluss und Mitglieder. Politik und Staat füllten das Machtvakuum. Heinz Allensbach.
In den 80er Jahren wurden mehr und mehr die staatlichen Sozialwerke ausgebaut und damit ein Teil der sozialpartnerschaftlichen Beziehungen in die staatlichen Hände überführt.
So wurde die damals noch freiwillige berufliche Vorsorge obligatorisch, ebenso die Arbeitslosenversicherung. Damit hatten die Sozialpartner traditionelle Aktionsfelder an die Politik verloren. Erst Mitte der 90er Jahre konnten sie wieder Terrain gut machen, erinnert sich Hugo Fasel, der als Gewerkschafter im Nationalrat politisierte. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit war die Arbeitslosenversicherung in Schieflage geraten und musste saniert werden.
wo man dann festgestellt hat, wenn wir die Sozialpartner nicht einbinden, wenn sie sich nicht selber für diese Frage engagieren, finden wir auch keine mehrheitsfähigen Lösungen. Das war für mich eine gewisse Änderung.
Arbeitgeberdirektor Allensbach politisierte damals ebenfalls bereits viele Jahre im Nationalrat und auch er spricht von einem Revival der Sozialpartnerschaft ab Mitte der 90er Jahre, vor allem wegen des zunehmenden Globalisierungsdrucks.
Es wurde immer deutlicher, dass nur dann, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenarbeiten, die Konkurrenzfähigkeit im globalen Bereich wiederhergestellt werden konnte oder verbessert werden konnte.
Zurzeit trägt die Sozialpartnerschaft. Arbeitnehmer und Arbeitgeber geben sich gesprächsbereit und lösungsorientiert. Nun werden die Zeiten wirtschaftlich rauer. Damit wird sich weisen, ob das Konzept funktioniert, und zwar nicht nur bei Hochkonjunktur.
Auch im Zweiten Weltkrieg gab es nicht nur Bomben und KZs, sondern auch Liebesgefühle. Amor überlebt selbst in dunklen Zeiten. Mitten im Krieg gab es Verliebte und keine Luftangriffe, kein Naziterror konnten die Schmetterlinge im Bauch ausmerzen. Nun hat sich eine Ausstellung im niederländischen Befreiungsmuseum dem Thema Liebe zu Kriegszeiten angenommen. Porträtiert wird dort unter anderem eine Sinti-Frau, für die das Konzentrationslager Auschwitz auch darum zum unvergesslichen Ort wurde, weil sie dort ihr Herz verlor. Elsbeth Gucker.
Amors Pfeil traf Lili von Angeren am Ort des Grauens, in den Zigeunerbaracken von Auschwitz-Birkenau. In dieses Konzentrationslager wurde sie 1944 im Alter von 19 Jahren zusammen mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern deportiert. Ihren Vater, einen fahrenden Musiker, hatten die Nazis bereits Jahre zuvor abgeholt. In Auschwitz wird Lili, die lesen und schreiben kann, in der Schreibstube eingesetzt, wo sie Tote und Neuankömmlinge registrieren muss. Dort, in der Kanzlei des Holocaust, lernt sie den polnischen Medizinstudenten Spiszek kennen. Sie verliebt sich bis über beide Ohren.
Ich war schneller mal verliebt, ja. Es war meine erste Liebe, das, was ich fühlte, das ist kaum klar, war. Das weißt du selbst auch.
Es war meine allererste Liebe, sagt die heute 84-jährige Lili von Angeren. Dieser blonde Kerl in Gefängniskleidung und kahlgeschorenem Kopf habe es ihr völlig angetan. Die beiden treffen sich, wann immer sie können.
Ich fand altert den Blick, um allein zu sein, verliebt von mir zu sein. Ich konnte nicht mehr gar schlafen. Dann das,
Sie hätten immer irgendwo ein stilles Örtchen gefunden, wo sie lieb zueinander gewesen seien. Zusammen schlafen können die beiden nicht. In einem Lager mit 20.000 Menschen sei man nie alleine gewesen, sagt Lili. Am häufigsten sitzen die beiden auf einer Bank hinter einer der Baracken. Einer Bank mit Aussicht aufs Krematorium.
Dann saßen wir dann achter der Baracke, war schon ein kleines Bankje, aber je kijkt precies das Krematorium hin. Aber ja, je bent verliebt, und was will je?
Ach, seufzt Lili, wir waren halt verliebt. Sie hätten sich geküsst und alles andere vergessen, auch die hohen Flammen aus dem Krematorium. Das sei auch besser gewesen so. Hätte sie das ganze Ausmaß des Schreckens realisiert, wäre sie verloren gewesen, sagt Lili.
Als sie eigentlich das realisierte, dann war sie nirgends mehr.
Ein ganzes Jahr dauert die Beziehung zwischen Lili und Spiszek. Dann, gegen Ende des Krieges, wurden beide auf den Todesmarsch geschickt. Lili gelang die Flucht. Sie schloss sich niederländischen Zwangsarbeitern an und reiste mit ihnen in die Niederlande. Was mit Spiszek passiert ist, konnte sie nicht in Erfahrung bringen. Sie suchte ihn überall, 2 Jahre lang. Dann gab sie auf, heiratete einen Niederländer, brachte 4 Kinder zur Welt, wurde Witwe. Doch ihre erste Liebe Spiszek hat sie in all den Jahren nicht vergessen. Sie ist überzeugt, dass er noch am Leben ist. Ihre Enkelin macht sich mit Hilfe des niederländischen Fernsehens auf die Suche. Nach 1,5 Jahren finden sie Spiszek. Er lebt mit seiner Familie in Australien und heißt jetzt George. Das Fernsehen organisiert ein Treffen in Auschwitz, in Baracke 18, genau dort, wo sie sich vor mehr als 60 Jahren zum letzten Mal gesehen haben. Es sei eine merkwürdige Begegnung gewesen, erinnert sich Lili. Sie habe einen alten Mann getroffen. Ach Engel, du bist aber alt geworden, habe sie zu ihm gesagt.
Ich sag dann, alter Mann stehen natürlich. Ich sag, ach Engel, was bin jij alt geworden?
Zusammen reden können die beiden nicht wirklich, denn George alias Spischek hat sein Deutsch verlernt und Lili kann kein Englisch. Trotzdem habe sie wieder die alte Vertrautheit gespürt.
Etwas gleich wie vertraut. Ja, keine Verliebtheit, aber etwas Vertraute wurde bei mir gar nicht.
Verliebt sei sie nicht mehr, sagt Lili. Aber das Zusammengehörigkeitsgefühl sei nach wie vor da. Und natürlich die Freude darüber, dass Spischek am Leben ist. Heute verbindet die beiden eine Freundschaft, wenn auch zwischen zwei Kontinenten. Sie schreiben einander Briefe, Lili hat inzwischen Englisch gelernt, tauschen Bilder der Enkelkinder aus und versuchen so, die traurige Vergangenheit zu bewältigen.
Elsbeth Gucke aus Amsterdam. Jetzt ist es 18.36 Uhr, das Echo-Dossier. Basel-Land zeigt, wo es in der Schweiz langgehen könnte bei der freien Schulwahl. Denn Ende November entscheidet sich dort an der Urne, ob künftig der Staat auch Privatschulen finanzieren soll. Damit ist Basel-Land der erste Kanton, der über die freie Schulwahl bestimmt. Und das könnte Signalwirkung haben. Zumal die Initiantin, die Elternlobby Schweiz, ihr Volksbegehren auch bereits in anderen Kantonen lanciert hat. Der Abstimmungskampf in Basel-Land wird dort besonders intensiv verfolgt, wo das Ergebnis der Abstimmung unmittelbare Konsequenzen hat. Zum Beispiel in den Rudolf-Steiner-Schulen, zum Beispiel in jener von Münchenstein. Beat Giger war dort.
Es ist 9 Uhr morgens. Das eng bestuhlte Schulzimmer ist in einer ehemaligen Druckerei untergebracht. Es ist mucksmäuschenstill. Auf dem Stundenplan steht Chemie. Reagenzgläser und Schläuche stehen auf dem Tisch bereit und es wird experimentiert.
Jetzt brauche ich ein Versuchskaninchen. Wer macht mit? Joel, komm mal.
Eine ganz normale Schulstunde eben. Doch die Steiner Schüler kennen die Klischees, die über sie im Umlauf sind.
Sie stellen sich so ein Bild vor mit Wollsocken und selbstgemachten Bullis und so.
Umweltfreaks ohne Auto und die essen nur Gemüse und Salat.
Ich habe schon oft gehört, dass ein paar sagen, ja, wir können gar nicht ins Gym machen, wir sind zu blöd von Matur. Und ja, die denken halt, wir würden den ganzen Tag nur molen und Eurythmie machen.
Eurythmie, die anthroposophische Methode, Sprache und Musik durch Bewegung sichtbar zu machen, hat im Lehrplan der Steiner Schulen tatsächlich nach wie vor ihren festen Platz. Genauso wie der sogenannte Epochenunterricht. Das heißt, im Stundenplan wechselt nicht einfach das andere ab, sondern der Unterricht konzentriert sich in Blöcken über mehrere Wochen auf Schwerpunktsgebiete. Dem 15-jährigen David kommt dieses Konzept entgegen.
Eine ganze Epoche können wir auf einen Test lernen und so behalten wir uns das länger. Und in der Startschule hat man einfach jeden Tag so Mathematik, Deutsch und alles und dann gibt es Tests. Das ist einfach extremer Leistungsdruck.
Weniger Druck vielleicht, doch die Leistungen seien die gleichen wie an jeder anderen Schule auch, betont Daniel Hering, Sprecher und Lehrer an der Steiner Schule. Er stützt sich dabei auf konkrete Zahlen.
Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, die Zahl der Abschlüsse, die unsere Schüler machen, oder die Übertritte, die sie machen an andere Schulen, das klappt in der Regel sehr gut. In Basel-Stadt haben wir zum Beispiel absolut vergleichbare Maturzahlen. Und insofern zeigt das eigentlich, dass wir nicht weniger weltfremd erziehen wie zum Beispiel eine Staatsschule.
So seien, entgegen der weit verbreiteten Vorstellung, auch Noten an den Steiner Schulen, zumindest in der Mittelstufe, kein Tabu mehr, bemerkt Daniel Hering, fügt aber gleich hinzu.
Es gibt bei uns keine Selektion, es gibt bei uns kein Sitzenbleiben. Das hat den Hintergrund, dass wir versuchen, eine starke Klassengemeinschaft zu bilden und dass dementsprechend Beziehungen, die sie aufnehmen, ihnen Halt gibt, Sicherheit gibt und eine gute Grundlage gibt für die Entwicklung.
Das sind nicht nur schöne Worte, findet der 15-jährige Silvan.
Im Gegensatz zu anderen Schulen, denke ich, kommen alle gut miteinander aus. Es gibt kein Mobbing, so. Es geht eigentlich nicht so grob wie Aussenseiter. Und es ist eine gute Stimmung auch.
Die Steiner Schulen stehen allen Kindern offen, also auch denjenigen aus einkommensschwachen Familien. Mit dieser offenen Praxis stoße man aber an die eigenen Grenzen, meint Daniel Hering.
Finanziell ist das nur möglich, indem wir als Lehrer auf Gehalt verzichten. Finanziell ist das nur möglich, indem wir für die Eltern einkommensabhängige Familienbeiträge anbieten. Das heißt, je weniger eine Familie verdient, desto weniger bezahlt sie. Und die Familie bezahlt nur einen Beitrag, unabhängig davon, ob sie 1, 2, 3 oder 4 Schüler zu uns schickt.
Staatliche Beiträge kämen den Steiner Verantwortlichen deshalb entgegen. So erstaunt es auch nicht, dass sie sich an vorderster Front für die Annahme der Initiative für eine freie Schulwahl engagieren. Dass dem Kanton Basel-Land in dieser Frage eine Pionierrolle zukommt, ist kein Zufall. Nirgendwo in der Schweiz ist die Dichte an Steiner-Schulen so groß wie im Raum Basel, und auch die Urheberin sämtlicher Schulwahlinitiativen, die Elternlobby Schweiz, hat ihren Sitz hier. Pia Amacher, Präsidentin der Elternlobby, verfolgt ein konkretes Ziel.
Jedes Kind soll an diejenige Schule gehen können, die seinen individuellen Begabungen und Fähigkeiten am besten entspricht.
Die Eltern sollen deshalb zwischen der öffentlichen Volksschule und den Privatschulen frei wählen können. Für jedes Kind, so der Vorschlag der Initianten, gibt es pro Schuljahr eine Pauschale, die dann jeweils an diejenige Schule geht, die das Kind besucht. Dies fördere den Wettbewerb unter den Schulen. Jene Schulen mit dem besten Angebot zögen die meisten Schüler an, was wiederum auch die öffentliche Schule ansporne, noch besser zu werden. Tönt einleuchtend, doch Beat Semp, Präsident des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, befürchtet genau das Gegenteil. Nicht nur seien Eltern häufig überfordert, die Qualität einer Schule im Vorfeld zu beurteilen, es sei manchmal sogar falsch, sie für ihre Kinder die Schule wählen zu lassen.
Das alleine den Eltern zu überlassen, halte ich für einen Fehler. Es besteht auch die Gefahr, dass eben dann bei jedem Problem einfach die Schule gewechselt wird und insgesamt die Qualität der Schule dann sinkt, weil letztlich keine Schule mehr Anforderungen stellen kann.
Und Sam geht noch einen Schritt weiter. Bei einer Annahme der Initiative, ist er überzeugt, würden die Bildungskosten explodieren. Denn wenn einzelne Schülerinnen und Schüler in eine Privatschule wechseln, verkleinere dies die Fixkosten in den öffentlichen Schulen kaum. Hingegen müssten Kanton und Gemeinden zusätzlich die hohen Kosten für die Privatschulbesuche übernehmen. Die Konsequenzen seien klar, entweder höhere Bildungsausgaben oder die öffentliche Schule käme unter den Sparhammer.
Wir befürchten eben einen Qualitätsabbau zulasten der öffentlichen Schule, eine Schwächung der öffentlichen Schule, die Einführung eines Zweiklassensystems, und dagegen wehren wir uns.
Ein Zweiklassensystem deshalb, weil es einerseits Schulen für besondere Wünsche für die einen und sogenannte Restschulen oder Ghettoschulen für die anderen geben würde. Kinder aus bildungsfernen Familien, die in sozial benachteiligten Quartieren lebten, müssen so mit vernachlässigten öffentlichen Schulen Vorlieb nehmen. Die Volksschule sei für den gesellschaftlichen Zusammenhalt aber zentral, betont der Baselbieter Bildungsdirektor Urs Wüthrich und warnt deshalb mit sehr starken Worten.
Was in Südafrika abgeschafft wurde, soll in der Schweiz wieder eingeführt werden, dass wir die Apartheid verschärfen.
Apartheid aber nicht zwischen Schwarz und Weiß, sondern zwischen Arm und Reich und zwischen Stadt und Land. Denn als erstes würde es laut dem Baselbieter Bildungsdirektor kleinere Gemeinden treffen. Die Existenz der dortigen Schulen wäre gefährdet.
Dort genügt es, dass einige wenige Kinder fehlen, damit die Schule aufgegeben wird. Wenn die Schule aufgegeben wird, nachdem die Post geschlossen wurde und vielleicht kein Dorfladen mehr ist, riskieren wir, dass solche Gemeinden keine Zukunft mehr haben.
Dass die freie Schulwahl nicht gratis zu haben ist, bestreitet auch Initiantin Pia Amacher nicht. Allerdings ließe sich ein großer Teil des Geldes, das an die Privatschulen fließen würde, an anderen Orten einsparen, kontert sie.
Wenn man bedenkt, dass dann jedes Kind wirklich an jene Schule gehen kann, die ihm am besten entspricht, können auch viele sonderpädagogische Maßnahmen eingespart werden und Therapien, die heute Kinder brauchen, die einfach nicht am richtigen Ort sind.
Man hört es, Befürworter und Gegner der Initiative für eine freie Schulwahl trennen ideologische Welten. Die einen denken vor allem an das Wohl des einzelnen Kindes und erhoffen sich dadurch einen positiven Effekt auf die Gesellschaft. Die anderen sehen es genau umgekehrt. Sie sprechen vom vermeintlichen Wohl des Einzelnen, das dem gesellschaftlichen System und damit allen schade. Diese hitzige Debatte ist kein Zufall. Die Bildung war in der Schweiz schon immer ein Schlachtfeld für Ideologen jeder Couleur.
Freie Schulwahl, Basel-Land vor der Entscheidung, das war ein Dossier von Beat Giger. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Dore, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzel.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.